Beginnen wir wieder, ein Vater unser zu bitten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also wir kommen schon gegen Ende unserer Katechesereihe diesem Jahr. Es ist am Anfang um die sogenannten eingegossenen oder göttlichen Tugenden gegangen, Glaube, Hoffnung und Liebe, die man eigentlich nur geschenkt bekommen kann, die der liebe Gott aber jedem schenken will und die es gilt anzunehmen. Dann um die Kardinaltugenden, die sozusagen Grundtugenden sind, wo es aber schon darum geht, dass man wirklich als Mensch sich das erarbeiten kann. Eine Tugend kann man sich erwerben, immer mit der Gnade Gottes natürlich, aber wo es, das sind Tugenden, die auch die heidnischen Griechen schon gekannt haben und die sie als erstrebenswert gesehen haben. Und die letzten beiden Katecheseabende, von denen der heutige der erste ist, würde ich aber gerne über ein paar konkrete Tugenden sprechen. Die Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit. Im Juni dann über die Geduld, Wohlwollen und den Fleiß. Ich weiß nicht, ob man schon erkannt hat, welche ich da ausgesucht habe. Es gibt ja Unmengen von Tugenden. Man könnte ganz viele Tugenden noch finden, hunderte. Aber ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz schön, die Tugenden zu behandeln, die den sogenannten Todsünden oder Hauptsünden oder Wurzelsünden entgegengesetzt sind. Ja, die sieben Todsünden, Stolz, Habsucht oder Neid, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Zorn, die Trägheit oder der Überdruss. Ja. Es ist aber natürlich viel schöner, über die Tugenden zu sprechen, als über die Todsünden. Aber es hängt natürlich damit zusammen, denn unser christliches Leben besteht sicher zu einem gewissen Teil daraus, dass wir gegen Sünden kämpfen müssen, gegen Versuchungen kämpfen müssen. Aber vor allem besteht es daraus, dass wir um das Gute kämpfen, dass wir das Gute erwerben wollen. Und es ist in Wirklichkeit auch der wirkungsvollste Kampf gegen die Sünde und gegen das Böse, wenn man sich um die Tugenden bemüht. Ja, wir müssen uns eigentlich mit dem Bösen überhaupt nicht abgeben. Unsere einzige Aufgabe besteht darin, unser heiliges Leben zu bemühen. Und wer die Tugend erwirbt, hat die Sünde dann eh keine Chance mehr. Ja, also das darum geht. Ja. Vielleicht gleich zu Beginn ein Ratschlag, ein sehr praktischer, wenn man sich wirklich darum bemühen will, Tugenden zu erwerben. Ich habe schon gesagt, es gibt Unmengen von Tugenden. Ich habe es gleich ein paar Mal eh schon ans Herz gelegt. Ich finde, es ist besonders schön, wenn man sich jeden Tag in der Früh beim Morgengebet und wenn es noch so kurz ist, fragt, oder besser gesagt eigentlich den lieben Gott fragt, was würdest du dir eigentlich heute von mir für eine Tugend erwarten? Worum will ich mich heute ganz besonders bemühen? Das kann auch eine sehr vernünftige Überlegung sein, dass man sich einfach denkt, was steht heute bevor? Also heute treffe ich den oder jenen, der ist also wahnsinnig mühsam, das geht mir so auf die Nerven, heute möchte ich langmütig sein. Ja. Oder heute habe ich eine Aufgabe, die ist mir so zuwider, heute versuche ich geduldig zu sein oder fleißig oder was auch immer. Also das ist wirklich spannend. Mir geht es oft so, wenn ich mich darum bemühe, in der Früh mir das überlege und den lieben Gott fragt, was willst du? Zack, kommt meistens genau eine Tugend, ziemlich genau als Eingebung, nehme ich mal an, wo ich mir denke, aha, lieber Gott, sehr interessant, was willst du heute von mir? Und am Abend weiß ich dann meistens, warum. Weil das sind doch die Dinge, die dann oft besonders gefordert werden. Aber eigentlich schön, weil es geht ja darum, wirklich eine Tugend zu üben, mit Betonung auf Üben. Ja. Jemand, der Sport betreibt, habe ich mir sagen lassen, freut sich ja auch über körperliche Anstrengungen. Der sagt, da kann ich mehr trainieren. Ja. So könnten wir als Christen uns das auch denken. Schön, dass ich heute diesen mühsamen Menschen treffe, da kann ich meinen liebevollen Umgang üben. Ja. Also das nur als Einleitung, damit man es vielleicht schon gleich mal konkret macht. Kennt niemand hier mühsamen Menschen? Gut, gratuliere. Also. Aber heute möchte ich sozusagen über drei Tugenden sprechen, die doch auch sehr grundlegend sind. Die Demut, die Mildtätigkeit und die Keuschheit. Demut ist schon mal ein schönes Wort. Im Deutschen ist es vom Wort, von der Wortbedeutung her und von der Herkunft her, heißt es eigentlich dienstwillig. Ja? Jemand hat mal gesagt, Demut, das ist der Mut zum Dienen. Ja? Ist eigentlich ganz schön, wenn man sich das bewusst macht, woher das kommt in der Wortbedeutung, dass das etwas ist, wo ich sozusagen für andere auch etwas mache, wenn ich demütig bin. Ja? Es bedeutet aber so prinzipiell einmal, wenn man sich überlegt, was die Tugend der Demut bedeutet, salopp gesagt, sich selbst einfach nicht einmal so wichtig zu nehmen. Ja? Es ist ganz interessant, wie schwer das oft fallen kann. Wie unbedingt man darauf angewiesen zu sein scheint, irgendwie beachtet zu werden, gelobt zu werden, aufs Podest gestellt zu werden, erwähnt zu werden, irgendwo einen Platz zu bekommen, wo dann alle hinschauen oder sonst etwas. Die Demut bedeutet genau das nicht zu wollen, aber es ist nicht nur sozusagen etwas Negatives, sondern eben sich daran Freude zu haben, sich klein zu machen vor Gott. Eigentlich müsste man besser sagen, sich als klein zu erkennen gegenüber Gott. Es ist immer lustig, wenn wir sagen, ich mache mich jetzt klein vor Gott, das ist gar nicht notwendig. Der liebe Gott ist eine Spur größer als wir. Und es heißt, demütig zu sein, heißt ja nichts anderes, als einfach die Wirklichkeit wahrzunehmen. Ja? Eine Wirklichkeit, die aber dann keine Angst macht. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, klein zu sein gegenüber Gott, dann tut mir das doch nicht weh, ja? Dass Gott größer ist als ich. Ja? Wieder, wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, die Todsünde des Stolzes, dann ist das der Urgrund für jede Sünde. Ja? Das war die Versuchung der ersten Menschen, wo die Schlange, der Teufel, ihnen gesagt hat, wenn ihr das machen werdet, werdet ihr sein wie Gott, ja? Wenn ihr von der Frucht essen werdet. Das ist etwas mehr sein wollen, als man selber ist. Das ist, wie die Theologie das sehr gut herausgearbeitet hat im Laufe der Jahrhunderte, die Urgrund der Sünde, auch die Sünde, die der Teufel selbst begangen hat. Weil man fragt sich immer, wie kann ein Wesen, das von Gott geschaffen ist, im Angesicht Gottes steht, wie ein Engel, Luzifer, so blöd sein, sich von Gott abzuwenden? Er weiß ganz genau, dass nichts Gutes kommt. Ja? Wie kann jemand sich für die Hölle entscheiden, wenn er den Himmel kennt? Wie ist das überhaupt möglich? Ja? Der Grund dafür ist der Stolz. Stolz, dass in dem Sinne, dass man sagt, ich möchte selber Gott sein. Ich will selber der sein, der angebetet wird. Ich will nicht selber anbeten und mich verneigen vor jemandem anderen. Ich will selber, dass die anderen sich von mir verneigen. Ja? Das ist diese Ursünde. Und die kann so stark sein, dass man sogar das Schlimmste in Kauf nimmt. Und wenn man ein bisschen kritisch auf sich selber schaut, wird man solche Dinge vielleicht in sich selbst entdecken können. Dass Stolz so eine Kraft haben kann im eigenen Leben, dass man sogar Nachteile in Kauf zu nehmen bereit ist, wissend, dass da jetzt nichts Schöneres herauskommt, weder für mich noch für andere, aber ich will mich durchsetzen, ich will der Angebetete sein. Ja. Das heißt, sich als klein vor Gott zu erkennen, ist nichts, was mich irgendwie minderer macht. Es lässt mich nur erkennen, wie ich wirklich bin und die Realität wahrnehmen. Und ich habe Freude daran. Ich bin gerne derjenige. Christus ist nicht kleiner als der Vater, er ist genauso Gott. Aber er ist derjenige, der vom Vater ausgeht in der göttlichen, dreifaltigen Leben. Das heißt, alles, was er ist und hat, hat er vom Vater geschenkt bekommen. Das nennt man die innergöttlichen Prozessionen, also dass der Sohn vom Vater ausgeht. Und er hat Freude daran, der Geschenkte zu sein, der zu sein, der ausgeht vom Vater. Ja? Christus hat als Mensch Freude daran, dem Vater gehorsam zu sein. Ja? Also, und das ist göttlich. Ja? Das ist, macht ihn um keine Sekunde kleiner oder weniger göttlich. Also da sieht man, was Demut eigentlich bedeutet. Konkret wird es dann auch, wenn man in derselben Freude, im selben Bewusstsein und vielleicht auch im selben Realitätssinn Freude hat, klein zu sein vor anderen Menschen. Ja. Da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht allzu schnell denkt, also ich bin zwar der Tollere und der Gescheitere und der Größere und der Schönere, und das mache ich mich halt einmal so, als ob. Ja. Das stimmt ja meistens gar nicht. Ja. Meistens ist das Gegenüber in vielen Bereichen viel großartiger, viel besser, viel treuer in vielen Dingen, liebevoll, was auch immer, ja, gescheiter auch. Ja, also sich die eigene Kleinheit von anderen anzunehmen, ist meistens wirklich nur Realitätssinn. Ja, dass man einfach die Wirklichkeit zu erkennen sich traut und die Wahrheit, sagt Christus, die Wahrheit macht euch frei. Ja. Dieses sich als klein zu erkennen vor Gott, das, was man eben Demut nennt, das ist es, was einen für, offen macht für die Gnade. Wenn ich stolz bin, bin ich angefüllt mit mir selbst. Dann bin ich ganz zufrieden, dass ich ich bin und dass ich alles habe und alles kann und der Größte bin. Wo soll der liebe Gott mir dann noch was schenken? Es ist kein Platz mehr in mir. Wenn ich auch Leere in mir entdecke oder vielleicht sogar negative Dinge, mich traue, das einzugestehen, meine Schwäche eingestehe, ja, meine Ohnmacht, ja, dann gebe ich dem lieben Gott die Chance, das auszufüllen, diese Leere. Paulus schreibt einmal, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Paulus ist ein sehr schönes Beispiel für jemanden, der so wirklich was geleistet hat. Ja, wenn man sich das anschaut, was Paulus in seinem apostolischen Reisen, in seinem Wirken auf die Beine gestellt hat, an Organisatorisch, an Einsatz, an Klugheit, an Intellekt, da bleibt ihm die Spucke weg. Ja. Und gerade dieser Mensch hat ganz stark seine Schwachheit entdeckt. Einmal schreibt Paulus von einem Stachel, der in seinem Fleisch steckt, bis heute gibt es Rätsel, was meint er damit? Es gibt aber Theorien, dass das womöglich auch eine schlimme Versuchung war, die ihn ständig verfolgt hat. Irgendeine Schwäche, der immer wieder erlegen ist, gegen die er kämpfen musste, weil er kämpft auch gegen diesen Stachel. Also auch das gehört zur Demut dazu, dass man sich seiner Sünden bewusst wird und sich traut, dahin zu schauen. Ja. Jemand, der sagt, ich habe keine Sünden, ist alles wunderbar, ja. Der verschließt sich vor Gott. Der tut etwas wirklich Schlimmes. Ja. Deswegen wird die Demut eigentlich auch bezeichnet als das Eingangstor für andere Tugenden, vor allem für die Gnaden. Ja. Dass ich, wenn ich demütig bin, dann werde ich empfänglich. Dann freue ich mich, wenn Gott mir etwas schenkt, wenn Gott für mich da ist. Ja. Weil ich jetzt sozusagen diesen Stolz als die Ursünde und als eine der Todsünden auch erwähnt habe, möchte ich doch noch nicht unerwähnt lassen, dass Stolz auch etwas Gutes sein kann, wenn man es in einem anderen Sinn verwendet. Da haben wir in Deutschland nur das eine Wort dafür, aber ein Vater, der stolz ist auf seine Kinder, ja, oder wenn ich in richtiger Weise stolz bin, dass ich zum Glauben gefunden habe, dass mir das Freude macht, dass ich das mit mir herumtrage, dass ich da gerne davon spreche, das ist natürlich nichts Böses. Ja. Stolz im Sinne der Todsünde ist immer ein Eingebildetsein, ein Überheblichsein, ja, nur um das zu klären. Also ein Eltern, die ihre Kinder stolz betrachten und sich dann ihnen freuen, die begehen keine Sünde. Ich wollte das nur der Vollständigkeit gesagt haben. Ja. Die Demut zu üben ist allerdings oft gar nicht so leicht, weil bei anderen Tugenden kann es vielleicht wirklich passieren, dass man irgendwas sagt, so irgendwie zwischen gelingt es mir schon halbwegs. Ja. Weiß ich was, wenn man ein unfreundlicher Klotz ist und dann betet man viel und bemüht sich darum und irgendwann gelingt es einem, ja, langsam schaffe ich es doch, mit den Leuten freundlich umzugehen, kann man realistisch wahrnehmen. Wenn man irgendwann sagt, na, demütig bin ich schon sehr, das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig, so wie die Nonne, die einmal gesagt hat, oder gesagt haben soll, die Nonne vero, ich bin trovato. Also die anderen Mitschwestern haben alle viel mehr Tugenden als ich, die sind schon viel weiter in ihrem Christsein. In der Demut bin ich vielleicht die Beste. Also so funktioniert das nicht. Also das scheint vielleicht unbefriedigend zu sein, wenn man immer irgendwie an ein Ziel kommen will. Aber eigentlich gehört es ja zum Wesen christlichen Lebens, dass diese Sehnsucht nach dem endgültig Ankommen immer bleibt. Ja. Ein Christ, der sagt, so, ich habe alles erreicht, was christliches Leben bedeutet, der hat es noch nicht verstanden. Ja. Demut heißt immer auch diese Sehnsucht in sich zu haben, dass da noch mehr kommt. Ja. Dass der liebe Gott ihm noch mehr schenken will. Ja. Oft ist mir das aufgefallen, das fällt mir ständig auf, wenn man so Menschen trifft, die bescheiden sind. Ja, also Bescheidenheit ist ja eine Form der Demut, die nicht dauernd von sich reden, die in der zweiten Reihe stehen, wo ich vielleicht am Anfang denke, naja, der kann wahrscheinlich nicht so viel, wenn das die andere machen lässt. Mir ist das schon so oft passiert, dass ich das fast schon als Regel für mich entdeckt habe. Meistens sind das Leute, die wirklich was am Kasten haben. Also ich nehme an, wenn man ein bisschen nachdenkt, jetzt im Bekanntenkreis. Die Leute, die wirklich was können, die tun sich oft in der Demut viel leichter. Ja. Deswegen ist irgendwie umgekehrt funktioniert vielleicht auch so. Wenn ich mich bewusst in die zweite Reihe stelle und so weiter, vielleicht gelingt da manches auch besser, was ich machen kann. Ich habe das immer noch vor Augen, das hat mich so geprägt, als kleiner Ministrant, ich war 10 Jahre alt oder was, nein, war ich schon ein bisschen älter, Jedenfalls hat es geheißen, die Mutter Teresa kommt in die Frühmesse. Um 7 Uhr in der Früh war die ganze Kirche voll. Ja. Und das Schöne war, wie sie in der Früh reingekommen ist, in die Sakristei, sind da so lauter so Schwestern hereingeströmt. Und dann habe ich mir gedacht, die werden es gleich ein Spalier bieten und da wird dann die Mutter Teresa durchschreiten. Ist aber nicht passiert, weil sie längst schon in der dritten Reihe hinten links gestanden ist. Ja. Das hat sie jetzt aber nicht herzig gemacht. Aber das war ganz normal. Dann wurde sie also da hervorgezogen. Aber das war so ganz normal. Ja. Und das war so, ich glaube, die Mutter Teresa war sich in ihrem Leben schon sehr bewusst, was für eine Rolle sie spielt. Ja. Aber sie hat es für sich nie gebraucht. Und das ist vielleicht das Geheimnis. Es kann auch eine Form der Demut sein, den Dienst der Leitung anzunehmen, ohne sich dabei wichtig zu nehmen. Ja? Ohne zu glauben, dass wenn man jetzt große Verantwortung hat, dass die Leute wegen der eigenen Persönlichkeit kommen oder sonst etwas, nicht? Sondern wo immer Gott im Mittelpunkt steht. So sollte Demut sein. Deswegen, Demut ist alles andere als ein Duckmäusertum. Sagt, nein, ich kann es nicht, lieber nicht, das soll jemand anderes machen. Sich dann in Wirklichkeit auch flüchtet vor jeder Verantwortung. Das bedeutet Demut nicht. Ja? Ich weiß schon, wenn ich einmal zum Bischof ernannt wäre, was ich sagen muss, das habe ich in vielen amerikanischen Filmen schon gesehen, wenn der Nunzius anruft, muss man als erstes sagen, ich bin nicht würdig. Und in den Filmen ist immer völlig eindeutig, der hat also sein Leben lang intrigiert, um irgendein Amt zu bekommen und er sagt, ich bin nicht würdig. Das ist also keine Demut. Sondern, dass man wirklich einfach sich realistisch wahrnimmt. Und ich finde es ganz spannend, welchen großen Schwierigkeiten man oft begegnet, sich selbst vor Gott als in dieser Kleinheit zu erkennen, dass sogar liturgisch manche Scheu davor haben, wie es vorgesehen ist, Gott als den Herrn anzusprechen, dem wir dienen, der herrschen soll. Ja, das ist ja alles etwas, wo man einfach die Dinge sind manchmal ein bisschen komplex beladen, habe ich das Gefühl schon. Ja. Und da habe ich dann oft gesehen, dass Leute, die also sehr wichtige Rollen spielen, irgendwelche Könige oder Generaldirektoren, also, die haben mit solchen Sachen überhaupt kein Problem. Ja, weil sie auch aus ihrer Erfahrung wissen, wie notwendig das ist. Ja. Das große Beispiel dafür ist der Hauptmann aus dem Evangelium, der zu Christus kommt mit der Bitte, mit einer sehr demütigen Bitte und einer sehr liebevollen Bitte, nämlich dass Christus seinen Diener heilt und dann zu Christus sagt, dass das Wort, das in die Messliturgie Eingang gefunden hat, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund, sagt der Hauptmann. Wir beten heute, so wird meine Seele gesund. Und wir beten auch deswegen heute, weil Christus den als Beispiel hinstellt, diesen Heiden, das war nicht einmal ein Jude. Ja, weil der hat ja dann erklärt, warum er das sagt. Er sagt, ich bin ein Soldat, Hauptmann, ich habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu dem sage, geh, dann geht er, und wenn ich zu ihm sage, komm, dann kommt er. Ja, die haben zu gehorchen. Und jetzt komme ich zu dir und ich weiß, wer du bist, und wenn du das jetzt willst, dann passiert das. Ja. Also gerade, weil er sich damit auskennt, hat er überhaupt kein Problem, sich klein zu machen vor Christus und ihm zu sagen, ich bin nicht würdig, dass du zu mir nach Hause kommst. Ja? Und Christus lobt den Glauben dieses Hauptmanns. Ja? Das ist ja ein bisschen ein Skandalon, dass Christus hat ihm sicher viel böses Blut auch eingetragen, dass Christus da einen Heiden lobt und sagt, er hat mehr Glaube als ihr Juden. Ja? Also das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, was Christus da eigentlich macht. Ja? Aber da sieht man, wie wesentlich die Demut ist. Ja, und woher sie kommt und dass das eben nichts Duckmäuserisches ist. Derselbe Wortstamm wie Demut ist die Demütigung. Und da muss man jetzt wirklich sagen, jemanden demütigen, also sagen, dass ich versuche, jemand anderen demütig zu machen, das ist etwas Böses. Das ist auch eine ganz schlechte Erziehungsmethode. Ja. Es gibt leider immer noch Konzepte und Systeme, wo man glaubt, die Menschen dadurch besser machen zu können. Ja, also ich staune immer, dass beispielsweise in amerikanischen Gefängnissen oder in amerikanischem Militär man glaubt, wenn man die Leute demütigt, dass man sie dann nachher wieder aufbauen kann. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, dass man Leute bricht und dass das nicht immer das Beste aus den Menschen dann herausholt. Es gibt andere Systeme auch. Aber falls mir das so auffällt, das kennt man irgendwie aus verschiedenen Reportagen oder auch Filmen. Also jemanden zu demütigen, zu sagen, ich mache dich jetzt klein, ja, das ist das Gegenteil von Liebe. Und das tut Gott uns gegenüber ja auch nicht. Gott demütigt uns nicht, indem er uns dauernd nur alles misslingen lässt. Ganz im Gegenteil, er fängt uns auf, wenn wir aus eigener Schuld fallen. Ja. Aber sich selbst zu verdemütigen, Das ist der richtige Weg. Das ist aber ein Akt äußerster Freiheit, ja, dass ich selbst demütig werden will. Der heilige Philipp Neri ist ein großer Patron der Demut. Das hängt damit zusammen, dass er in Rom gelebt hat im 16. Jahrhundert und das Pech gehabt hat, so heilig zu leben, dass die Leute ihn schon zu Lebzeiten als Heiligen verehrt haben und das überall gesagt, da kommt der heilige Philipp Neri und das wollte er nicht, ganz normal. Und deswegen hat er lauter Dinge gemacht, ich glaube, das letzte Mal ist schon erzählt, die ihn also lächerlich gemacht haben, hat sich nur zur Hälfte rasiert oder sich wie roten Hemden angezogen oder ist wie ein Verrückter rumgehüpft oder hat das Schweizer Gardisten am Bart gezogen oder sonst was, bis die Leute ihn ausgelacht haben. Deswegen ist es so eingegangen als der Clown Gottes in die Kirchengeschichte, aber in Wirklichkeit hat das alles den Grund darin gehabt, dass er verhindern wollte, dass er bewundert wird. Man sollte ihn eher für verrückt halten, das ist ihm auch gelungen, viele haben ihn für verrückt gehalten, das spinnt ein bisschen. Ja. Aber er war ein Patron der Demut, er hat gewusst, wie wichtig das ist. Und einer seiner wesentlichen Aussprüche war über die Demut, vier Schritte, die man machen muss, damit man es lernt. Erster Schritt, die Welt verachten. Zweitens, niemanden verachten. Drittens, sich selbst verachten. Viertens, verachten, verachtet zu werden. Das ist wirklich schön. Also, die Welt verachten, niemanden verachten, sich selbst verachten, verachten, verachtet zu werden. Die Welt verachten muss man jetzt ein bisschen im biblischen Wortsinn sehen. Er war ein sehr lustiger Mensch, hat gern gelebt und hat also sehr lustige Dinge gemacht und Leute mitgerissen mit seinem Humor. Aber die Welt verachten heißt sozusagen dieses Verwurzeltsein im rein irdischen. Das, was in der Bibel der Geist und die Welt, ja, der Geist und das Fleisch, dieser Gegensatz, ja, dass man das verachtet. Ob ich schön bin, ob ich reich bin, ob ich angesehen bin, ob ich Beachtung finde, das muss man verachten. Das muss einem völlig wurscht sein. Ja. Nicht mal ignorieren ist ein schöner Wiederausdruck, finde ich. Niemanden verachten gehört genau dazu, einem anderen Menschen gegenüber darf ich diese Haltung niemals an den Tag legen. Ja. Und dann sich selbst verachten, in dem Sinn, wie ich es vorher gesagt habe, dass man wirklich sich verdemütigt und verachten, verachtet zu werden. So, je mehr es einem gelingt, auch das gering zu achten, nicht aber stolz zu sein, dass man darauf achtet, wie demütig man ist. Ja. Also ich finde, das sind vier Schritte, die sehr konkret sind. Und beim heiligen Philipp Neri, das kann ich nur als Tipp geben, funktioniert etwas, weil er sich selbst mit der Demut so beschäftigt hat, nämlich praktisch für sein Leben und auch sozusagen dem, was wir es anderen beibringen wollte. Glaube ich, ist ein guter Fürsprecher für die Demut und es gibt eine gefährliche Sache, die man machen kann. Wenn man an sich selbst entdeckt und vielleicht darunter leidet, dass der Stolz doch noch einen ziemlichen Raum einnimmt im eigenen Leben, dass man sich schwer tut, Schwächen einzugestehen oder seine Sünden zu sehen, oder unglaublich darauf sich angewiesen fühlt, Beachtung zu finden und gelobt zu werden und alles das. Er sagt, ich will aber die Demut lernen. Es gibt eine sehr praktische Methode, dass man den heiligen Philipp Neri um seine Fürsprache bittet. Er sagt, kannst du mir bitte helfen? Und das Lustige, was dann wie das Amen im Gebet geschieht, sprichwörtlich schon, dass dann sehr konkrete Dinge passieren, man sich furchtbar blamiert irgendwo oder was. Und das ist ganz lustig, das zu erleben, wo man sich denkt, aha, das ist konkret, kann im Gebet erhört werden, also kann jeder mal ausprobieren. Ist wirklich lustig. Ja. Wenn man die Demut erklären will oder begreifen will, warum sie so schön ist, kann man wie bei vielen Dingen auf Kinder schauen. Ja. Kinder sind von Natur aus demütig, weil Kinder wissen, dass sie angewiesen sind auf ihre Eltern, dass sie schwächer sind als ihre Eltern, sie haben kein Geld. Die Eltern müssen für alles sorgen, die Eltern bestimmen noch alles. Ja. Aber eigentlich, wenn eine Familie funktioniert, ist das für das Kind keine furchtbare Belastung. Ganz im Gegenteil. Das ist das, was man Geborgenheit nennt. Schön, dass ihr so starke und reiche und liebevolle Eltern habt, die so gescheit sind, dass sie alles wissen und alles entscheiden können und so weiter. Das ist die echte Geborgenheit eines Kindes. Das heißt, sich vor Gott zu demütigen und auch vor anderen Menschen, ist eigentlich etwas, was uns in eine ganz tiefe Geborgenheit hineinführen kann. Ja. Das Schlimme ist natürlich immer, wenn es missbraucht wird. Ja. Wir haben leider in unserer Geschichte durch das Dritte Reich also immer unglaubliche klare Beispiele von Bösem, wie es passieren kann, dieses sich verdemütigen, sich klein machen vor anderen, der Gehorsam, der in Form der Demut ist, kann halt unglaublich missbraucht werden. Und zwar immer dann, wenn das Ziel letztlich nicht Gott ist, wenn ich den Eltern gehorche, sollte auch das Gott letztlich das Ziel sein. Oder ein Ehepartner dem anderen gehorcht. Ich gehorche eigentlich Gott durch den Ehepartner, ja? Oder der Kirche gehorche, oder auch einem Lehrer oder so nicht. Dann ist es eigentlich ein Gehorsam hin auf Gott mit Hilfe eines anderen Menschen. Aber wenn das letzte Ziel, weiß ich was, die reine Erhaltung der deutschen Rasse oder das Deutsche Reich ist oder was, dann wird etwas Böses daraus. Also wir sehen, wie wichtig das die Zielrichtung ist. Ja? Und das, dadurch, dass das derartig missbraucht worden ist, hat man heute so einen Scheu ein bisschen davor. Ja? Nie bedeutet es, demütig zu sein, den eigenen Wert zu verleugnen. Ich glaube, es ist ganz wichtig sogar, dass man sich bewusst ist, wie großartig man ist. Das ist kein Hochmut. Das ist eigentlich Gotteslob. Weil ich kann mir überlegen, dass der liebe Gott alle Menschen geschaffen hat, das hat er mich auch geschaffen. Und es ist nicht so, dass der liebe Gott ein paar Menschen schafft und die gelingen ihm gut und dann hat er einen schlechten Tag und dann ist schon wieder einer misslungen. Nein, dem lieben Gott gelingt jeder Mensch. So wie ich bin, mit meinen Anlagen und so weiter. Manche sind vielleicht verschüttet, manche besser zur Blüte gebracht und so weiter. Ja. Aber die Anlagen, so wie ich geschaffen bin, das ist genau so, wie es der liebe Gott haben wollte. Wunderbar. Ja. Also sich selbst gering zu schätzen, ist eigentlich eine Beleidigung Gottes. Ich bin dir nicht gelungen. Das ist falsch und ist eben auch nicht gesund. Ja. Man soll sich selbst schon auch gefallen. Ja. Nicht umsonst sagt Jesus, man soll den Nächsten lieben wie sich selbst. Das Selbstliebe im richtigen Sein widerspricht der Demut nicht. Ja. Also bemühen wir uns um die Demut, dann braucht man keine Statussymbole, dann braucht man keine äußeren Ehren, dann braucht man sich nicht nur auf sich selbst verlassen, sondern man kann wirklich damit rechnen, dass Gott in einem Großes bewirkt, weil man sich ihm zur Verfügung stellt. Ja. Das große Beispiel ist für die Demut, ist die Mutter Gottes. Und es gibt einen Text, der wirklich von der Mutter Gottes stammt. Also das ist ein Gesang, der uns von ihr überliefert ist. Ich glaube gar nicht, dass Lukas den gedichtet hat. Ich glaube schon, dass das wirklich auf Maria zurückgeht, das Magnificat, der eine große Demut ausdrückt, aber dann auch ein bisschen überrascht. Ich lese das vor, ich finde es sehr spannend, dass auch in der neuen Einheitsübersetzung das Magnificat unverändert drinnen bleibt. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Gott ist größer als ich. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Jetzt aber, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Also genau das, was ich versucht habe zu erklären. Maria sieht das Große in ihr, aber sie weiß, woher es kommt. Ja, das ist echte Demut. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Ja, also das ist eigentlich die Zusammenfassung, was Demut wirklich bedeutet. Voller Freude, voller Zuversicht, ja, alles andere als irgendwie ein sich einigeln. Ja. Zweites Beispiel eines Heiligen, der also wirklich die Demut toll gelebt hat und berühmt dafür ist, ist der Pfarrer von Ars, der berühmt übergewiss ist, also, weil er so dumm gewesen sein soll. Ich glaube, er war gar nicht so dumm. Er war halt das, was man heute vielleicht einen Schulversager nennt. Es gibt ja sehr intelligente Menschen, die mit dem System nicht zurechtkommen. Und es gibt eine Geschichte vom Pfarrer von Ars, er musste als Erwachsener Latein nachlernen und ein 10-jähriger Bub hat ihm Nachhilfe gegeben beim Lateinlernen. Und er war ein bisschen begriffsstützig. Und diesem 10-jährigen Buben ist der Geduldsfaden gerissen und gibt ihm eine Ohrfeige. Ja? Und darauf sich der damalige Jean-Marie Vianney, weil noch nicht Priester, entschuldigt hat und Verzeihung gebeten hat, dass ihm so viel Mühe macht und so weiter. Da gehört Demut dazu. Ja? Und der war also wirklich in seinem Wesen ganz demütig. Ja? Aber wenn man heute liest, was er gepredigt hat und was für Strategien entwickelt hat, was er für Erfolge gehabt hat in der Pfarre von Ars, wie er Menschen geführt hat, das ist von so einer Weisheit, von so einer Klugheit, auch von so einer Schönheit, von so einem Witz auch. Ich kann jedem raten, mal die Predigten vom Pfarrer von Ars zu lesen, das ist wirklich unterhaltsam. Der hat richtig einen Schmäh gehabt und hat eine große Tiefe vermittelt. Ja, also der war kein blöder Mensch, alles andere, aber eben ein Mensch, der sich wirklich auf Gott ausgerichtet hat. Ja. Jetzt weiß sehr viel über die Demut, aber die Demut ist, glaube ich, eine wichtige Tugend. Wie gesagt, ein Eingangstor für die anderen. Aber machen wir uns auch Gedanken über die zweite Tugend des heutigen Abends, die Mildtätigkeit. Ja. Mildtätigkeit wieder als Gegengewicht zur Habsucht, zum Neid. Ja. Ich muss möglichst viel Geld haben. Ja. Aber Ich warne davor, die Tugend der Mildtätigkeit zu verwechseln damit, dass man die Summe weiß, wie viel man gespendet hat. Das ist noch nicht die Mildtätigkeit. Die Tugend ist eine Haltung. Ja? Das ist irgendwie was meinem Wesen dann immer mehr, also wo mein Wesen dieser Tugend entspricht und die Tugend meinem Wesen entspricht. Ja? Deswegen, echte Mildtätigkeit muss wie jede Tugend natürlich immer von der Liebe getragen sein und das widerspricht dem, wenn man das aus Stolz heraus tut. Ja? Beispielsweise, indem man jemanden, den man bedenkt, mit einer Gabe von oben herab behandelt. Ja? Den spüren lässt, dass er auf einen angewiesen ist und dass ich das jetzt bin, der ihm das gibt und dass ich der Großzügige bin. Er hat gefälligst dankbar zu sein und so. Ja? Deswegen, wie schön ist die Mildtätigkeit, wenn der andere womöglich gar nicht weiß, dass ich das war. Sich bei jemand anderem bedankt. Großartig. Ja? Für mich, ich habe so überlegt, was kann man noch als Beispiel nennen. Ein wirklich schönes Beispiel für richtige Mildtätigkeit im richtigen Sinn ist der Weltmissionssonntag, wo auf der ganzen Welt gesammelt wird, in allen Kirchen, die Armen sammeln genauso wie die Reichen und aus dem Geld wird dann denen gegeben, die es halt gerade brauchen. Und das sind dann nicht die Reichen, sondern die Armen, aber nicht die Reichen geben den Armen was, sondern alle haben für alle gesammelt und aus dem, was allen gehört, nehmen es die, die es gerade brauchen. Das ist kein Almosen mehr. Und das kann man auch in kleineren Bereichen immer wieder so machen, dass man nur nicht irgendwie die Mildtätigkeit so missversteht, dass man sagt, also von oben nach unten wird irgendwas umverteilt und dann möglichst dankbar sollst du schon sein, nicht? Wenn ich jetzt mildtätig diese Tugend üben will, kann ich mir natürlich fragen, konkret, wie soll ich das machen? Wie viel muss ich hergeben? Was auch immer. Ich finde, es gibt eine wirklich schöne Faustregel von der Mutter Teresa, die ja sehr glaubwürdig darüber reden konnte, weil sie ihr ganzes Leben den Armen geschenkt hat. Ja. Und natürlich auch dann zu Menschen gesprochen hat, die reicher waren. Und zwar, helfen, bis es weh tut. Und da, wenn man weiß, was sie damit gemeint hat, nämlich, dass Mildtätigkeit immer bedeutet, dass ich nicht nur von dem abschöpfe, was ich an Überfluss habe, sodass ich nichts zu spüren bekomme davon. Ja? Also wenn ich habe 80.000 Euro am Konto und spende 10.000 Euro, ein großer Betrag, ja, aber das ändert eh nichts in meinem Leben. Ja? Mildtätigkeit bedeutet, dass ich jemandem was gebe und nachher dann womöglich mich selbst einschränken muss. Ja? Machen wir vielleicht ein kleinräumigeres Beispiel, dass ich jemandem was gebe und dann kann ich mir halt doch einmal das Essen ausgehen, doch nicht leisten. Muss ich doch zu Hause essen, weil es billiger ist. Ja? Oder kann mir das vielleicht, was ich mir kaufen wollte, doch nicht kaufen, weil das habe ich jetzt leider schon erledigt. Dann beginnt helfen, bis es weh tut. Und das ist deswegen auch so schön, weil es dann wirklich etwas Persönliches wird. Ja? Weil dann wirklich mein Leben etwas damit zu tun hat. Ja? Weil das natürlich viel mehr noch von der Liebe getragen ist. Und ich finde also diesen Grundsatz, den kann man auf groß und klein anwenden, wirklich sehr hilfreich. Etwas Zweites ist es, wenn man Mildtätigkeit leben will, diese Tugend, dass man sich selbst, das muss nicht einmal irgendwie öffentlich sein, aber sich selbst zu etwas verpflichtet. Ja? Das heißt, dass man nicht dann mildtätig ist, wenn man gerade Lust hat und damit man ein bisschen besseres Gefühl hat wieder und so, sondern dass man irgendwo ist, wo man dann mit mir rechnen kann. Manches Mal kann es sein, dass ich bei einem mildtätigen Verein oder bei einer Vereinigung dabei bin. Oder der berühmte Dauerauftrag. Das gefällt mir, das ist etwas, das mir die unterstützen. Aber nicht gerade da, wie ich dran denke. Und jetzt jeden Monat. Ja. Oder dass man Verantwortung übernimmt für bestimmte Menschen. Ja. Dass die wissen, die kommen zu mir, wenn sie wieder was brauchen. Ja. Also solche Sachen. Oder für gewisse Werke, wo ich sage, ja, damit könnt ihr rechnen, dass ich euch da helfe. Ja, ist ja nicht immer nur Geld, das kann ja auch Zeit sein. Zeit ist wahrscheinlich noch viel wertvoller als Geld. Ja. Also soll ich sagen, aber dass man eben irgendwie sich selbst doch in eine Verpflichtung hinein manövriert, nicht nur nach Lust und Laune, sondern wirklich sozusagen irgendwo gebunden ist auch. Ganz wesentlich dabei ist, dass man Freude hat am Geben. Ja. Wieder eine schöne Geschichte, wahrscheinlich auch nicht wahr, aber halt erfunden, wo eine Krankenschwester für den Kranken alles macht und er bedankt sich bei ihr und sagt, das mache ich nicht für sie, das mache ich alles für Jesus. Sondern dass man wirklich Freude hat am konkreten Geben. Ja. Das beobachte ich immer wieder, als Priester mache ich das ja hier und da, wie Sie alle wissen, dass ich also versuche, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie es nur geht, ja, für gute Werke. Aber ich beobachte schon etwas, dass wenn jemand dann wirklich also plötzlich vielleicht auch mehr gegeben hat, als er geplant gehabt hätte, der kommt einem grinsend entgegen und ist ganz froh drüber. Ja. Das führt zur Freiheit. Ja, also man soll nie unvernünftig sein, schon klar. Also niemand soll spenden, bis er sich das nicht mehr zu essen kaufen kann oder seine Familie nicht ernähren kann. Aber ich glaube, wir alle wissen das. Ja. Es hilft gegen diese Todsünde, die Ursünde, die Wurzelsünde des Geizes. Ja. Die Mildtätigkeit kann einem wirklich helfen dabei, indem man das als Übung nimmt. Ja. Dass wenn man diesen Geiz in sich entdeckt, der so grauslich ist, der so ein Gift in einem verbreitet, ja, dass man sich so klammert an materiellen Besitz, dass man gerade dann bewusst einmal sagt, sonst jetzt eine Spende, die noch größer ist als sonst, oder noch großmütiger ist, ja, damit ich mich selbst davon befreie. Das funktioniert ganz gut. Ja, dass man gerade dann, wenn man das in sich entdeckt, es kann auch Kleinigkeiten geben, ich sitze bei dir schon wieder das letzte Stück Fleisch haben. Ja, unbedingt, ich bin so hungrig. Ganz gerade dann sollst du andere essen. Ja? Also, das sind so kleine Dinge, die auch kein Mensch bemerkt und mit denen man auch nicht angeben kann, die aber wirklich in die Freiheit hineinführen, ja? Wenn man auf diese Weise diese Tugend zu üben beginnt. Ich habe auch wirklich auch sehr konkret Erfahrungen gemacht, dass Mildtätigkeit und Großzügigkeit einem wirklich auch ich sehe es, übernatürliche Dinge erleben lassen kann. Also als wie jeder Student habe ich nie Geld gehabt. Und dann war es wirklich geschaut, wo ich bleibe. Und immer wenn gar nichts mehr da war und noch recht viel vom Monat übrig war, habe ich mir gedacht, das ist jetzt blöd. Ich habe ja doch 100 Schilling. Was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, so, die 100 Schilling spende ich jetzt wo. Das Lustige war, das war eigentlich immer ganz augenscheinlich, dass dann plötzlich irgendwo was gekommen ist, womit man nicht gerechnet hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Ja. Ich glaube, der liebe Gott will einem sehr konkret in diesen Dingen auch führen. Das kann auch jeder ausprobieren einmal. Ja. Diese Mildtätigkeit ist wichtig als die Tugend für den Einzelnen, aber sie ist auch für die Kirche als Ganzes wichtig, dass diese Tugend unser kirchliches Leben prägt. In Deus Caritas Est schreibt Benedikt XVI. Oder macht Benedikt XVI. Ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Und zwar schreibt er da über die Liebe und die mildtätigen Werke, die wie wichtig die sind, und die karitativen Werke. Und er sagt, was wäre eigentlich, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wir sind ja eigentlich fast so weit in Österreich, wo soziale Not beseitigt ist. Ja, de facto, also es gibt natürlich bei uns auch arme Menschen, aber in Wirklichkeit, in Österreich muss ich einen Hungerstreik machen, um zu verhungern. Ja, jeder, der will, kriegt eine Wohnung. Das sind psychische Gründe, warum jemand auf der Straße lebt und so. Alles tragisch, also da muss man ja auch helfen und so weiter. Aber gut, wir sind vielleicht noch nicht so weit. Aber er macht ihm das Gedankenexperiment, wenn eine Gesellschaft, da gibt es keine Not mehr. Wie sollten wir Christen uns dann verhalten? Und dann sagt er, dann müssen wir irgendwas suchen, wo wir die karitativen Werke leben können. Ohne dem gibt es kein christliches Leben. Ja? Dann würde ein wesentlicher Teil des christlichen Lebens fehlen. Und durch dieses Gedankenexperiment wird vollkommen klar, wie wichtig das für mich selbst ist. Ja? Es geht nicht nur um die äußeren, die Linderung der Not des anderen, das ist schon auch. Ja? Aber ich brauche es auch als Christ. Ich muss nach Möglichkeiten suchen, wo ich mildtätig sein kann. Weil sonst kann ich nicht Christ sein. Das brauche ich. Ja? Deswegen Werke, Vereinigungen, mich irgendwo hineinbinden, Leute mitteilen, dass sie mit mir rechnen können und so weiter. Der Leopold Unger, der lange Zeit Präsident der Caritas Österreich war, hat einen schönen Satz gesagt, es ist eigentlich ein absurder Gedanke, aus der Caritas heißt Liebe, eine Institution zu machen. Ja. Die Caritas, also ich bin voller Bewunderung, weil sie wirklich wie ein geöltes Uhrwerk funktioniert, sehr professionell, aber es ist eine Institution halt. Und den Fehler, den man machen könnte als Christ, ist, dass man sich denkt, super, das ist abgedeckt, die Caritas ist zuständig für die Mildtätigkeit, ich kümmere mich um was anderes, ich mache schöne Liturgie oder sowas. Ja. Das geht nicht. Ja. Caritas muss jeden angehen. Mildtätigkeit, die Sorge für die anderen, muss Sache ins Jenseits. Deswegen, Institutionen sind notwendig und gut, aber bergen auch ein bisschen die Gefahr in sich, dass man sich denkt, das machen die Spezialisten. Ja. Deswegen ruhig auch kleinräumig.
Weil sie eh
immer überspenden. Ja, sie werden sich auch überfinden, sie werden sich nicht zurückhalten, richtig, ja. Und selbst auch, wenn man einmal wo was spendet und sich denkt, ui, das ist aber doch jetzt irgendwie anders, als ich mir gedacht habe, macht nichts. Ja. Auch ein Erlebnis aus meinem Leben, ich glaube, ich war noch nicht einmal Priester, und in Wien ist natürlich freiwillig, wenn man über die Straße geht, im Kollar, dann kommen genau die Leute, und also jeder braucht gerade was. Und
Und ich war in der Priestergemeinschaft und einen hat, also der hat mich aufgelaufen, also nicht aufgelaufen, hat also Schmerz, also eine rührende Geschichte erzählt, er ist Koch und weiß ich was. Und alles, es hat einen Job gefunden und weiß ich was. Und das ist das Einzige, was jetzt fehlt, hat keine Kochhose und kein Dings. Und es kostet halt, weiß ich was, mit dem Preis 1000 Schilling oder sowas. Das Einzige ist so blöd. Und geht, also, da habe ich ihn brav gezahlt. Dann ist er gekommen und glaube ich, ich brauche eine zweite Garnitur auch noch. Und irgendwo ist dann herausgestellt, dass ich alles Betrügerei gewesen. Und habe mich dann ausgeweint bei dem Mitbruder. Und der hat mir einen sehr schönen Satz gesagt und den gebe ich gerne weiter. Wer noch nie betrogen worden ist, der hat auch noch nie geholfen. Ja. Also das gehört auch dazu. Mein Gott, manchmal geht es vielleicht irgendwo falsch hin, aber ja, dann nicht euch abhalten lassen. Ja. ganz interessant, wie Jesus über dieses Thema spricht und wie er es uns erklärt, nämlich durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Muss ich mich in einer neuen Bibel erst zurechtfinden. Verse 25 bis 37. Und zwar wird hier Jesus gefragt, wer ist mein Nächster? Ja, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also Gott lieben und die Nächsten lieben, dann war dem das ein bisschen peinlich, diese Frage. Und da wollte sie ein bisschen auf der, dass es nicht so peinlich wird, ich sage, naja, aber wer ist mein Nächster? Ja? Und daraufhin erzählt Jesus diese Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid. Ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Ja. Dieses Gleichnis ist ja wirklich genial, weil es ja lauter Details hat, die man sozusagen interpretieren kann. Aber jetzt nur, um auf eins einzugehen, was macht jetzt der, der es richtig macht, der Samariter? Er sieht ihn und er kümmert sich um ihn. Er verbietet ihm die Wunden. Gießt Öl auf die Wunden. Öl ist eine teure Sache. Jetzt wird für was anderes gekauft. Gibt sowas her, was ihm nachher vielleicht fehlt. Gut, das wäre der erste Punkt, wo ich denke mir, so, jetzt habe ich ihm geholfen. Dann hebt ihn auf sein Reittier. Tut auch seine Zeit. Ja, wäre vielleicht woanders hingegangen. Bringt ihn zur nächsten Herberge. Dann zahlt er dem Wirt noch was. Ja, okay, also jetzt hat er wirklich alles erledigt. Das kann ihm niemand mehr was vorwerfen. Ja. Und dann sagt er dem Wirt, und wenn du mehr brauchst, gebe ich dir, wenn ich wiederkomme. Das heißt, es hört nicht auf. Weil er ihn zu seinem Nächsten gemacht hat. Ja. Und das ist das Geheimnis. Die Mildtätigkeit ist eben nicht etwas, was man irgendwie abhacken kann. Ja. Jemanden zum Nächsten zu machen, heißt, die Verantwortung zu übernehmen und womöglich wird es immer mehr. Ja. Schön! Ja. So werden wir richtig gute Christen. Das ist eine Möglichkeit für uns, diese Tugend zu üben. Daran sollten wir Freude haben. Ja. Wieder der Heilige. Bitte. Nachher dann vielleicht. Dann mal nach. Ja, macht nichts. dann im Anschluss. Nämlich noch ein Beispiel vielleicht vom Philipp Neri, der auch immer gerne geholfen hat. Und man hat ihm nach seinem Tod eine Unmenge von Uhren in seinem Zimmer gefunden. Also warum hat er so viele Uhren gehabt? Ja? Weil sehr reich war er nicht. Ja? Und dann hat man erfahren, es war ein Uhrmacher in der Stadt, der glaube ich wahrscheinlich auch nicht sehr gut war, und der halt Hunger gelitten hat, weil er nicht genug Uhren verkauft hat. Und der ist nicht hingegangen, hat ihm Spenden gegeben, sondern die Uhren abgekauft. Und hat auch andere Leute dazu gebracht, dass sie zu dem hingehen und ihm Uhren abkaufen. Nämlich, weil es so ein schönes Beispiel ist, mit wie viel Zartgefühl und wie viel Achtung vor dem einzelnen Menschen man mildtätig sein kann, das nur um ihn nicht zu demütigen. Ja? Nur um ihm nicht irgendwie wie das Gefühl zu geben, dass er jetzt Almosen bekommt. Der hat von seinem Geschäft leben können, aber nur deswegen, viel mehr Uhren gekauft hat, als er gebraucht hätte und eben andere auch. Ja. Wir kommen noch zur dritten Tugend des heutigen Abends, das ist die Keuschheit. Auch hier ganz schön, das Wort keusch in deutscher Herkunft heißt auch sittsam oder bewusst. Keusch heißt eigentlich bewusst auf Deutsch. Ja. Und das ist sehr schön, weil es eben heute oft sehr verengt wird auf irgendwelche Verbote und das darfst du nicht machen und das ist unkeusch und so weiter, sondern das Keusch hat eigentlich zur Fülle zu kommen bedeutet, ja, es bewusst zu leben. Wieder die Mutter Teresa, die ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe, hat die Ehrendoktorwürde von Harvard bekommen. Und ein Priester, das habe ich selbst gehört, der mit ihr gut befreundet war, ein Franziskaner, hat gesagt, das darfst du nicht annehmen. Warum nicht? Der Harvard ist also der Hort des Stolzes und des Hochmutes und du bestätigst ihn nur, wenn du es dorthin gehst, nicht Ehrendoktorwürde abnimmst. Und die Mutter Teresa hat, naja, ich mache das schon. Und hat also dort, muss man Ehrendoktorwürde bekommen, hält man sozusagen eine Vorlesung. Was hat die Mutter Teresa gemacht? Die hat dort über die Keuschheit gesprochen, 2 Stunden lang. Ja, vor lauter Studenten. Und es heißt, dass nachher die Bibliotheken überfüllt waren, wo die Leute nachgeschaut haben, was das eigentlich genau bedeutet. Die Keuschheit ist etwas sehr Wesentliches. Ja. Es ist eigentlich falsch, wenn man von Mönchen sagt, sie legen das Gelübde der Keuschheit ab. Weil das ist das Missverständnis, dass man oft glaubt, keusch bedeutet, enthaltsam zu leben, sexuell enthaltsam, und folglich wäre dann alles andere unkeusch. Das ist natürlich ein Blödsinn, sondern man kann das Gelübde der Ehelosigkeit ablegen. Keusch muss jeder sein. Keusch zu leben betrifft jeden Menschen, und zwar je entsprechend der eigenen Berufung. Auch ein Ehepaar muss miteinander keusch sein. Auch wenn sie miteinander schlafen, müssen sie miteinander keusch sein. Keusch bedeutet, dass die Sexualität in die eigene Persönlichkeit integriert ist. Ja? Dass sie gesund ist, dass sie auf das ausgerichtet ist, wofür sie eigentlich da ist. Ja? Dass die Sexualität der Liebe dient, der Hingabe, ja? Der Freude am anderen. Ja? Also genau das Gegenteil von aller Verkrampfung. Ja? Es ist so völlig absurd, ich habe vor kurzem wieder Jugendliche gehört, die haben wo jemand über Keuschheit reden gehört und gesagt, es war so komisch, weil er so verkrampft war. Ich dachte, oh Gott, das ist nicht schon wieder. Ja, dass gerade über dieses Thema oft die Leute sich so glauben, verkrampfen zu müssen. Genau das Gegenteil ist ja die Keuschheit, das Unverkrampfte, das Natürliche, das Richtige, ja, das in sich Ruhende, ja, weil es das richtige Ziel hat. Die Menschheitsgeschichte macht verschiedene Phasen durch. Aber wenn man so schaut, wie im Barock gemalt worden ist, wie die päpstliche Kapelle, die Sixtinische Kapelle ausgemalt worden ist, also verkrampft waren die nicht. Also es war kein Problem, dass da lauter Nackerte sind und so weiter. Aber es war, das war es nicht, weil sie unverkrampft normal waren. Also diese Leibfeindlichkeit, das ist nicht in der katholischen Kirche geboren worden, es hat immer wieder Irrwege gegeben, sondern das ist etwas, was ein Irrweg ist. Ja. Würde man aber begehen, wenn man dann glaubt, Sexualität ist halt nicht so wichtig. Das ist völlig falsch. Sexualität ist wahnsinnig wichtig. Das gehört zu den wichtigsten Dingen überhaupt. Ja. Und wenn man der Kirche vorwirft, warum redet sie immer über den Sex? Erstens tut sie es nicht, weil es auch andere Themen gibt. Aber es hat doch Berechtigung, weil es ein ganz wesentlicher Teil menschlichen Seins ist. Ja, für jeden Menschen, egal in welcher Berufung er lebt, dass er eine natürliche, richtige, keusche Sexualität lebt. Ja, so, wie sie von Gott gedacht ist und in der richtigen Ausrichtung. Ja, die Liebe, die das Ziel der Sexualität ist, der Leib, das Instrument dazu ist, der man selber ist, das sind da keine Sachen, die ich beiseite schieben kann. Ja, mich reißt, weil ich das ein paar Mal gehört habe, wenn irgendwo dann in Fernsehsendungen gesagt wird, heute reden wir über die wichtigste Nebensache der Welt oder so. Ja, da meinen sie Sexualität. Das ist ganz absurd. Das ist keine Nebensache. Da geht es ganz ums Eingemachte. Ja. Also, wenn man Keuschheit sozusagen einmal beschreiben will, bedeutet es einfach, dass in die Persönlichkeit integrierte Sexualität. Das bedeutet, dass es natürlich stattfindet, richtig in der richtigen Ausrichtung stattfindet, nicht sozusagen ohne Kontrolle, also dass ein Kontrollverlust stattfindet, sondern dass der Wille bestimmend ist dabei, ja, und nicht nur der Trieb beispielsweise. Also alles das das macht es auch schön und wertvoll. Ja, das ist nicht, dass man sagt, dann verzichte ich halt auf die wirklich wichtigen Dinge und schönen Dinge, sondern so findet man sie. Ja. Und da gibt es ein paar Dinge, glaube ich, die man sich bedenken kann, warum, wie man das erreichen kann oder worum es da geht. Und vielleicht manche Dinge, die uns auch wieder abgewöhnt werden im Moment, habe ich das Gefühl. Eins davon ist der echte Wert eines gesunden Schamgefühls. Ja. Ich halte das für einen Riesenfehler, dass man zum Beispiel auch in der Erziehung Kinder dazu bringt, also du musst über alles möglichst offenherzig sprechen, am besten noch in irgendwelchen möglichst niedrigen Ausdrucksweise, in ordinärer, damit es auch wirklich also möglichst plakativ wird. Es ist man merkt oft, dass es Kindern und Jugendlichen sehr unangenehm ist und dann wird das sozusagen betrieben. Und aber in Wirklichkeit wird dadurch etwas zerstört, was sehr wichtig ist für den Menschen, nämlich dass er etwas sehr Heiliges auch bei sich behält. Ja? Dass es so etwas wie eine Intimsphäre gibt. Das betrifft das Sprechen, aber es betrifft auch ganz genauso das darüber reden. Ja? Der richtige respektvolle Umgang auch miteinander, zwischen den Geschlechtern. Ja? Dass da nicht alles erlaubt ist. Dass manches auch einfach nicht möglich ist, dass man das, wie man sich berührt oder wie man sich begegnet und so weiter. Ja. Und auch das eigene Denken, ja, wie man selbst über gewisse Dinge denkt, ja, das prägt einen ja auch sehr. Das Keusche bedeutet alles das einfach sehr bewusst. Bewusst heißt keusch, ja, sittsam heißt keusch, zu betreiben und wahrzunehmen, ja, und damit umzugehen. Natürlich die Kleidung. Ja, also ganz verstehe ich es ja nicht. Also es gibt bei uns völlig richtig, sagt man, man kann angezogen, wie man will, durch die Straßen gehen, niemand ist dadurch berechtigt, also es gibt dadurch nie eine Berechtigung oder eine Grund, der das rechtfertigen würde, dass das Mädel angegangen werden oder was. Ja? Völlig richtig. Ja? Also ein Mädchen müsste nackt über die Straße gehen können, ohne dass sie irgendjemand das Recht hat, sie anzufassen. Ja? Nur, ich verstehe es nicht, dass es so betrieben wird, dass man möglichst sexy ausschauen muss, möglichst wenig Stoff am Leib haben muss und so. Warum denn? Ja, abgesehen davon, dass es meistens nicht sexy ist. Warum kann man nicht sich darum bemühen, auch in der Kleidung eine gewisse Würde zu behalten und so weiter, die Sache ja auch interessanter macht? Jetzt im Moment nicht mehr. Das Gegenteil von Keuschheit ist die Wollust. Ja? Was bedeutet Wollust? Nämlich die Zügellosigkeit, dass man es laufen lässt. Ja? Dass man sagt, also auch Hauptsache der Trieb übernimmt jetzt das Kommando. Und manche glauben, dass darin die Erfüllung liegt. Merken aber dann, auf Dauer vor allem, dass es der Begegnung zwischen Mann und Frau die Schönheit nimmt. Ja? Dass es zur Sucht werden kann. Dass es oberflächlich wird und sehr brutal werden kann auch. Ja? Deswegen ist eben auch der Wille, der dabei eine Rolle spielt, von ganz großer Bedeutung. Die Wollust ist eigentlich die Aufgabe des Willens, ja, das sich treiben lassen. Trotzdem, auch wenn das Zölibat es nicht Keuschheit im engeren Sinn ist, sondern Keuschheit jeden betrifft, möchte ich ein Wort dazu sagen, weil auch wahrscheinlich auch im Zuge dessen, was ich vorher gesagt habe, im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung, der Zölibat ja wahnsinnig in die Schusslinie gekommen ist. Wie kann man nur... Das ist doch krank, wenn da jetzt manche auf ausgelebte Sexualität verzichten. Ja? Das kann nicht gesund sein und außerdem sind es ja alles Kinderschänder wahrscheinlich. Ja? Abgesehen davon, dass man das auch statistisch längst widerlegt hat, dass das zölibatäre Leben irgendwie etwas damit zu tun hätte, dass es eine gehäufte Hineigung zu verbrecherischen, also sexuellen Verbrechen gibt. Eher im Gegenteil. Aber die Tatsache an sich, dass jemand seine Sexualität nicht auslebt, in dem Sinn, dass Mann und Frau zusammenkommen, scheint für manche unerträglich zu sein. Aber gerade der Zölibat ist etwas sehr Schönes, wenn es darum geht, wenn man verstanden hat, dass er den Blick auf die Ewigkeit öffnen soll. Die Ewigkeit ist die erfüllte Liebe. Ja? Und die Leiblichkeit ist etwas, was... Wir gehen jetzt auch mit unserem Leib in den Himmel einmal. Ja? Aber es gibt sozusagen noch die Erweiterung der Liebe auf alle Menschen. Ja? Das, was in der Familie gelebt wird, dass man mit manchen Menschen ganz eng ist. Das sollte im Himmel dann auf alle erweitert sein. Ja. Und auch gereinigt von allem, was vielleicht verletzlich sein könnte. Sowas. Also reine Liebe. Ja. Und jetzt versuchen zu der Lebende, das in dieser Welt schon darzustellen. Das versteht man nur, wenn man die Ewigkeit im Blick hat. Und ich glaube, deswegen ist die Aufregung auch so groß, gerade bei denen, die das verneinen, die sagen, ich will nicht an die Ewigkeit denken, mir geht es nur um das Leben hier auf der Erde. Ja. Insofern ist das erfüllt der Zölibat genau den Auftrag, den er hat, nämlich ein Skandal in der Welt zu sein und eine Herausforderung. Nicht nur für die, die es leben, sondern auch die, die es sehen. Ja. Das neue Wort zum zölibatären Leben. Ganz eine wesentliche Rolle für die Keuschheit spielt gerade für alle, die zur Ehe berufen sind, die Verlobungszeit. Es ist ein großer Fehler, wenn man glaubt, ja, die wollen eh später mal heiraten, sonst jetzt schon zusammenleben und das ist dann eh so. Abgesehen davon, dass da sehr schlimme Dinge passieren können, wenn sie dann eben nicht heiraten, weil sie doch nicht füreinander sich entscheiden, ist auch für die, wo das später dann passiert, die Vorbereitung auf ein Eheleben von so großer Bedeutung, weil es bedeutet zum Beispiel aufeinander zu warten in sexueller Hinsicht, enthaltsam zu sein. Das brauche ich als Übung für die Ehe. Keine Ehe lebt allein, kann allein davon leben, dass man sich sexuell gut versteht. Ja? Eine Ehe, die darauf verzichtet, dass man liebevoll miteinander sprechen kann, Blicke austauschen kann, nette Gesten hat, den anderen überrascht mit einem Geschenk, aufmerksam ist, wenn der Hilfe braucht und alles das, ja, die kann nicht funktionieren. Und in der Verlobungszeit, wo man so hingezogen ist zum anderen, anders wäre es ja auch falsch, es wäre fast eine Beleidigung, sagt, überhaupt kein Problem, ja, das interessiert mich eh nicht, sondern gerade in der Zeit, wo man sich so hingezogen fühlt zum anderen, das einzuüben und viele, viele Möglichkeiten zu finden, dem anderen seine Liebe zu zeigen, das ist eine tolle Einübung für die Ehe. Und es ist wahnsinnig schlimm, wenn man sich um das bringt. Ja, deswegen, ich verteidige das und lege das jedem ans Herz. Und es ist interessant, jeder, der ein offenes Herz hat, versteht das relativ rasch, wie viel das bringt, sich darum zu bemühen. Ja, wirklich auf dieses ganze Jahr, das man zueinander sagt. Für die Keuschheit gibt es auch tolle, tolle Beispiele von Heiligen. Ja. Ich habe, glaube ich, auch schon letztes Mal erwähnt, die Eltern von der Therese von Lisieux, die beide ins Kloster gehen wollten und aus gesundheitlichen Gründen nicht genommen worden sind, die haben dann geheiratet und wollten eine Josefs-Ehe führen, also ohne mit zusammenzukommen, und haben dann aber Gott sei Dank entdeckt, dass das nicht ihre Berufung ist. Wenn sie geheiratet sind, bedeutet Keuschheit für sie, als Ehepaar zu leben, haben dann, glaube ich, 5 Kinder gehabt, die also alle ins Kloster gegangen sind. Also die gibt es, die Therese von Lisieux nicht, ja. Aber es ist vielleicht ganz schön, wenn man sieht, so, die wollten wirklich aufs Ganze gehen, haben gesehen, aber aufs Ganze gehen heißt für uns als Ehepaar das, ja, als Mann und Frau zu leben. Die Mutter Gottes natürlich ist das Beispiel eines keuschen Menschen, ja, also in diese, wo auch die Schönheit zum Strahlen wird. Nochmal um den heiligen Philipp, der habe ich heute schon öfter erwähnt, auch sehr schön, was das bedeuten kann. Der heilige Philipp war auch ein sehr attraktiver Mann und es hat eine Frau gegeben, die also damit angegeben hat, den werde ich schon rumkriegen. Und hat etwas sehr Gemeines gemacht, weil er das Priester irgendwie ausgeliefert war. Sie hat gebeten, dass er zu ihr kommt, um Sakramente zu spenden, so als ob sie jetzt im Sterben liegt oder dringend beichten gehen muss oder sonst was. Und da hat es kein Halten gegeben für den heiligen Philipp, ist hingegangen und sie hat ihm was aufgemacht, im Negligé, um ihn zu verführen. Und was war die richtige Reaktion des heiligen Philipp? Berühmt, er ist weggelaufen. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Das bedeutet, Keuschheit auch heißt nicht, sich mit allem auseinandersetzen zu müssen, alles einmal konsumieren zu müssen, alles Mögliche in sich aufzunehmen und dann zu überlegen, wie gehe ich damit um. Keuschheit kann sehr wohl heißen, auch einmal wegzulaufen und sagen, das nicht. Ja, muss nicht sein. Ja. Vor schlechter Gesellschaft, schlechten Dingen, die man anschaut, schlechten Gewohnheiten, weglaufen kann ganz mutig sein manches Mal. Ja. Also das waren die 3 ersten Tugenden in dieser Reihe der konkreten Tugenden, die wir noch behandeln wollen. Bieten uns vielleicht auch jetzt für unser Gespräch noch ein bisschen Material.